kann man eine Folge über Liebesfilme machen, wenn man noch nicht Titanic gesehen hat? Wie viele verschiedene Liebesfilme gibt es denn über straighte weiße Menschen und wie viel Spice haben Liebesfilme aktuell? Denn die ganze Folge heute geht um Liebesfilme und da sind Lena, Hanna und ich heute dran und forschen mal ein bisschen über die ganzen Filme. Und als erstes will ich natürlich wissen, wer ist denn euer Celebrity Crush?
Also, das ist ein bisschen peinlich. Aber ich würde ganz klar natürlich Timothy Chalamet sagen. Das ist eine ziemlich 0815 Aussage.
Sehr, ich dachte schon, ich wäre jetzt die Einzige, die das aus... Ja,
nee, schon. Gerade jetzt mit Dune 2 nochmal. Mein Herz ist höher geschlagen.
Ja. Ich finde aber, dass er immer in Interviews noch attraktiver aussieht als in Filmen.
Findest
also,
du?
Also ich hatte noch keinen Film, wo ich dachte so, wow, er sieht so gut aus wie in echt. Also, was heißt in echt? Ich habe ihn in echt auch noch nicht gesehen, aber in den Interviews sieht er noch besser aus. Vielleicht liegt es am persönlichen Stil noch.
Vielleicht, weil er da einen anderen Style hat.
Aber ich glaube, er hatte jetzt noch keinen Film, wo ich ihn gesehen habe, wo er normal rumgelaufen ist, wie er sonst immer rumläuft.
Das stimmt. Ja. Nee, ich finde ihn schon in jedem Film sehr schön.
Ja,
er ist einfach ein schöner Mensch.
Ja, kann man total. Sich auch auf IMAX anschauen.
Ja, nicht schlecht.
Boah, Leute, Dune 1 in 3D, das war... Oh,
in 3D?
Ja, ich habe den in 3D gesehen.
Gibt's in 3D?
Den damals, als Dune 1 rauskam, habe ich den in 3D dann gesehen. Und Timothée in
3D. Dann stand er ja quasi vor dir.
Ja, echt. Ich hatte so das Gefühl, ich kann ihn berühren.
Mhm. Wir haben doch noch einen neuen Crush in Dune 2.
Oh, stimmt. Aber ist das jetzt ein Celebrity-Crush oder
ein Figuren-Crush? Ein lustiger.
Da würde ich nämlich auch...
Nicht ganz so ernster.
Ja, ich... Boah... Ich bin sehr verwirrt.
Lös mal auf. Wen?
ja, also ich habe Dune 2 gesehen und mir gedacht, dass... Oh Gott, jetzt fällt der Nahbaron Fade Rauter sehr... auf eine sehr unangenehme Art und Weise als sehr attraktiv von mir empfunden wird. Und dann hat Lena mir geschrieben danach und ich dachte, es wäre so... Just me, weil ich teilweise sehr, sehr komischen Geschmack habe. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass nicht nur ich das so empfunden habe.
Ich habe auch mit anderen Frauen geredet, die stimmen da aber es überein.
Das sind die Wimpern und die Wangenknochen und die Lippen.
Und die Lippen,
einfach,
die
listernen schöne, geschwungenes aber Gesicht.
Vielleicht auch an Austin Butler.
Aber so, wenn ich den so sehe, finde ich ihn natürlich objektiv ein schöner Mann. Aber ich denke mir jetzt nicht so, wow,
ja, echt so.
Oh mein Gott.
Ja.
Okay.
Unangenehm.
Schon seltsam.
Ja gut, der ist halt nur ein absoluter Psychopath und hat seine Zähne schwarz angemalt.
Vielleicht ist es halt auch das.
Das stört euch nicht, weil ich finde, das hat so ein bisschen was von so einem Baby oder erinnert mich so ein bisschen an Bane aus Dark Knight.
So ein bisschen, also ich hatte eher den Eindruck, dass so ein bisschen Alien-mäßig halt und so ein bisschen entmenschlicht. Und deswegen dachte ich, es wäre einfach nur Mii.
Also mich hat es ein bisschen an auch so japanische Geishas erinnert. Weil die haben auch, also die haben doch früher ihre Zähne schwarz angemalt und ihre Haut total weiß angemalt.
Stimmt, ja, das könnte eine Inspiration sein.
Ja.
Aber interessant, ja.
Was ist denn dein Celebrity-Crush?
Boah, ich habe jetzt noch mal am Wochenende The Batman geguckt.
Mhm.
Und mir ist aufgefallen, dass ich einfach beide Darsteller unglaublich hot finde. Also Zoe Kravitz und Robert Pattinson.
Ja.
Und in Kombo ist es...
Das ist schon eine gute Kombi.
Robert Pattinson in dem Film war auch...
Dieser Emo-Look, ich finde, das steht ihm. Und dieses ganz fertige, also ich finde den richtig attraktiv. Es gibt irgendwie viele Leute, die den nicht so attraktiv finden. Ich glaube, das sind einfach so Team Jacob-Leute.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ja.
Ich muss sagen, bei Robert Pattinson ist es bei mir aber auch so, manchmal finde ich ihn super attraktiv und dann wieder so, nee, doch nicht. Es kommt ein bisschen auf seine Rolle an oder ich weiß nicht, sein Style.
Ja.
Das ist irgendwie so ein komisches Ding bei mir. Es wechselt immer so.
Ja. Okay.
Aber schon ein attraktiver Mann auch.
Ja,
sagen.
Einige attraktive Männer haben auch in dem Film mitgespielt, über den wir reden wollen. Das ist nämlich All of Us Strangers. Der hatte einen ziemlich großen Hype. Also es wurde schon von einem Oscar-Snub geredet und Es hieß so, ja, warum hat der denn da nichts abgeräumt? Lena und ich haben den beide geguckt und haben uns beide gefragt, warum hätte denn dieser Film nominiert werden sollen? Also er hat uns jetzt nicht komplett überzeugt. Und ja, warum hat er dich denn nicht komplett abgeholt, All of the Strangers?
Also zum einen erstmal was Positives zum Film, weil der war ja jetzt nicht nur schlecht oder
so. Nee, absolut.
Ich fand den total in Ordnung. Es war einfach nur nicht so mein Geschmack. Ich fand das Acting mega. Die zwei Schauspieler haben eine super Chemistry gehabt. Also ich fand die richtig cute zusammen. Und ich fand auch, da waren so spannende Aspekte im Film dabei. Also so Traumabewältigung, ja, Alleinsein, Liebe, Partnerschaft und so, fand ich alles super. Aber irgendwie ging es dann halt in so eine komische Richtung mit dem Film, in so eine Psycho-Drama-Thriller-Richtung. Und das hat mich nicht abgeholt. Ich mag das Genre nicht so und es kam sehr unerwartet, aber nicht so ein gutes unerwartet. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich fand auch, dass dieser Aspekt von, sobald der Film dann halt, gut, das passiert ja recht früh im Film schon, aber sobald er halt abdriftet in die Richtung, hat er mich dann auch nicht mehr so abgeholt. Ich fand die Szenen stark, in denen er mit seinen Eltern war und so ein bisschen mit den Eltern geredet hat. Und ja, eben wie du auch gesagt hast, die Traumabewältigung, inwiefern es ihnen hilft und inwiefern man auch als erwachsener Mensch mit Sachen aus der Vergangenheit, vor allem der Kindheit, abschließen kann. Das fand ich schon alles gut, aber es war jetzt auch sehr vorhersehbar, fand ich.
Sehr. Und ich finde, man hätte auch noch mal tiefer gehen können.
Hätte man machen können, auf jeden Fall. Und ich muss natürlich auch den Film inszenatorisch loben und der Soundtrack war richtig toll. Und fand auch, dass die beiden Hauptdarsteller das ganz toll gemacht haben. Und ich glaube, dass Paul Mescal, die ganzen Pauls und gut, jetzt spielen die auch an dem Gladiator zusammen. Aber dass der auf einem ganz guten Wege ist und Andrew Scott jetzt auch spätestens seit Fleabag auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient hat. Und ich glaube, dass dieser Film auch so ein bisschen so ein Push ist für die beiden, auch im ein bisschen mainstreamigeren Arthouse-Kino.
Ja, ich meine, wir beide waren jetzt nicht so die Fans, aber ich glaube, all in all ist der schon sehr gut angekommen, der Film.
Ja, voll. Also ich finde es eh schön, dass Filme jetzt immer mehr Mainstream sind, die auch gleichgeschlechtliche Beziehungen zeigen und das nicht immer unbedingt ein Thema ist. Also Homosexualität ist da auch ein bisschen ein Thema
schon,
in dem Film.
Schon sehr, würde ich sagen.
Aber nicht unbedingt so, dass es immer darum geht, so wie reagiert die Gesellschaft drauf, sondern hier geht's auch darum.
Ein bisschen schon mit den Eltern, wie die darauf reagieren.
Ja, hier geht's auch, also schon,
aber es
natürlich
ist nicht so
auch
ein Drama.
Darum. Ja, es ist nicht der einzige Punkt, der diese Menschen definiert, sondern man hat eine vielschichtigen Persönlichkeiten und die spielen das aus. Also ich glaube, dass einigen Leuten dieser Film auch sehr gut gefallen kann und ich kann mir auch vorstellen, dass man diesen Film über auch komplett heulen muss, weil der auch schon sehr tragische, traurige Momente hat und
ja.
Ich würde sagen, den kann man auf jeden Fall gucken und der wird höchstwahrscheinlich dann auch bald auf Streaming sein, denn das ist eine Searchlight-Produktion und die gehören ja zu Disney und dann könnte man den auch auf Disney Plus schauen, weil ich glaube, der Film, die muss man auch nicht unbedingt im Kino gucken. Also ich glaube, so daheim auf der Couch ist es auch ganz entspannt. Aber das hat uns auf jeden Fall inspiriert, ein wenig über Liebesfilme zu reden. Es geht nicht unbedingt um Rom-Coms. Also ich habe es jetzt mal so ein bisschen weiter gefächert, weil ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Rom-Coms. Ich habe jetzt auch mal eine Statistik rausgeholt. 1999 haben Rom-Coms in den USA noch ein Einspielergebnis von 835 Millionen gehabt. Letztes Jahr waren es 86 Millionen, also das ist ziemlich, ja, runtergegangen. Wir haben jetzt ein paar Rom-Coms gehabt, die so ein bisschen erfolgreich waren. Das war zum Beispiel jetzt der Anyone But You und auch zum Beispiel Ticket ins Paradies, der 22 gelaufen ist, der hatte jetzt schon noch ganz gute Zahlen. Vor allem lag das aber auch an den Schauspielern, also an Clooney und Julia Roberts, die da in den Hauptrollen sind. Und es gibt ja jetzt nicht mehr so viele SchauspielerInnen, die wegen dem man extra in den Film geht, habe ich den Eindruck.
Aber ich habe das Gefühl, bei Romcoms ist es oft so, dass sie die Zuschauer durch eben eine gute Starbesetzung anlocken. Mittlerweile ist das doch richtig Standard.
Ja.
Ja, aber das ist noch ein bisschen von früher, weil ich glaube, mittlerweile gibt es einfach nicht mehr so viele SchauspielerInnen, wegen denen man einfach einen Film guckt.
Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass tatsächlich gerade bei Romcoms immer bekannte Gesichter dabei sind. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Romcom jetzt ein Genre ist, wo man als Regisseur oder ProduzentInnen-Team hingeht und sagt, wir machen jetzt komplett unbekanntes Cast und suchen uns komplett neue Leute raus.
Voll.
Ja, das auf jeden Fall nicht, aber hat halt eben nicht mehr so den Effekt wie früher.
Mhm.
Auch wenn es jetzt vielleicht dieses Jahr wieder ein bisschen kommen könnte und Cameron Diaz hat jetzt auch bekannt gegeben, dass sie wieder zurückkommt nach 10 Jahren und das ist ja eine Koryphäe der Rom-Com-Filme und deswegen glaube ich, vielleicht könnten sie ihr Comeback feiern.
Ich kann mir auch vorstellen, dass durch die Streaming-Dienste Romcoms auch wieder zurückgekommen sind. So zu Corona-Zeiten, also so Netflix hat schon viele Romcoms rausgehauen, sowas wie To All the Boys, I've Loved Before, Isn't It Romantic und auch Prime hat ein paar rausgehauen. Vielleicht bringen die auch back.
Also man kann es hoffen, es ist ja eh insgesamt so, dass diese Mid-Budget-Comedy-Filme, das wenig wird und ich finde es immer schön, wenn die da sind. Und deswegen wollte ich mal fragen, habt ihr eine Romcom auf eurer Liste eigentlich? Dann können, wenn wir eh schon bei dem Thema sind.
Ja, aber es ist keine neue Romcom. Es ist
das älter. Es muss ja nicht neu sein.
Und zwar Bridget Jones.
Ah, ja, das wäre auch. Das
ist ein Classic.
Ja, voll.
Und das ist so ein bisschen, jetzt nicht ein Guilty Pleasure, aber ich mag die Filme, sind halt nicht gut gealtert.
Nee.
Ich finde, da sind echt ein paar problematische Elemente in dem Film. Zum Beispiel wird immer wieder ihr Gewicht angesprochen und die ist einfach total normalgewichtig. Und das ist voll das Thema. Aber kurz mal zu der Handlung. Es ist so eine moderne Variante von Stolz und Vorurteil. Und Bridget Jones ist 30 Jahre alt, Single und hat auch 3 Jahresvorsätze. Einmal abnehmen, ganz wichtig. Aufhören zu rauchen und eben die große Liebe zu finden. Und ihre Mama will sie mit dem Anwalt Mark Darcy verkuppeln. Da haben wir wieder die Anspielung an Stolz und Vorteil. Und den findet sie halt erstmal doof und arrogant und auch langweilig. Und die ist nämlich sowieso auf ihren Chefredakteur, der von Hugh Grant gespielt wird, verschossen. Und der ist natürlich gut aussehend, der Bad Boy. Und dann musst du sich entscheiden. Das ist halt die Classic Dreiecks.
Ja.
Beziehung, nee, Dreiecks Liebe.
Ja, ja. Also sehr sympathisch auch, ja. Also und ich mag die auch voll gerne.
Ja, Bridget Jones ist super sympathisch.
Ja.
Also ich finde sie toll. Ja. Und es ist so, der hat so die klassischen Tropes und Rom-Com-Elemente.
Ja, ist auch so ein bisschen so ein Feel-Good-Film. Also manchmal, also ich habe den schon wahrscheinlich so immer teilweise gesehen, also nie jetzt am Stück, aber das ist so ein Film, den, glaube ich, kann man sich da mal entspannt angucken an einem Nachmittag, wenn man auf sowas Lust hat. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Film, der einen so komplett emotional auffühlt.
Nee, also der will auch jetzt nichts Besonderes sein, der Film. Oder jetzt irgendwie was Großes erzählen, der will halt wirklich nur unterhalten. Und das kann er auch.
Ja, voll. Ja, für mich so ein Classic, wo ich jetzt nicht sicher war, ob das noch Rom-Com ist oder eher wirklich so klassisch Romanze ist, tatsächlich Liebe, der jedes Jahr um Weihnachten exzessiv im Fernsehen läuft. und den schaue ich auch tatsächlich immer wieder total gerne an. Der wird aber auch mit jedem Mal anschauen ein bisschen problematischer, muss ich sagen. Also das schon viel dabei.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich Liebe mal gesehen habe oder nicht.
Es kann man sich schon anschauen. Also es ist, der hat halt auch, dadurch, dass es so ein Film ist, der aus vielen unterschiedlichen Episoden besteht, mit auch ganz, ganz großer Besetzung. Also da ist auch Hugh Grant eben wieder dabei, aber auch Alan Rickman ist noch dabei. Und ja, eben in diesen Kurzepisoden mit unterschiedlichen ProtagonistInnen geht es immer um die Liebe in irgendeiner Form, in auch ganz unterschiedlichen Formen eigentlich, was ganz spannend ist. Aber auch schon ein bisschen strange teilweise.
Weil es unrealistisch ist oder?
Nee, auch so. Weil, also vielleicht erzähle ich mal, es gibt eine Episode, da geht es um ein Paar, das heiratet und den Freund des Bräutigams, der als Hochzeitsfotograf quasi da dabei ist. Und aber, wie sich dann relativ schnell herausstellt, total selbst in die Braut verliebt ist. Und dann halt während dieser ganzen Hochzeit die ganze Zeit nur sie filmt und fotografiert. Und dann will sie irgendwie mal die Bilder und Filme sehen, die er gemacht hat. Und sieht halt da die ganze Zeit nur, also es ist richtig gruselig eigentlich.
Ja, und kriegt er die dann am Schluss? Oder?
Ja, nee.
Oder ist es doch abschreckend
für sie? Genau, also er kriegt sie nicht, aber es gibt dann am Ende eine Szene, in der er ihr quasi offen ein Liebesgeständnis auf der Straße macht mit so Papierschildern, weil der Mann gerade im Haus ist und das halt nicht hören soll. Also es ist ein bisschen problematisch, aber dazu ein bisschen ein persönlicher Fun Fact. Meine Cousine, die ein ganz, ganz großer Fan auch von dem Film tatsächlich Liebe ist, der wurde ein Heiratsantrag inspiriert von dieser Szene gemacht.
Wow.
Ihr Mann. Also ihr Mann hat auch ihr so diese Papierschilder geschrieben und dann quasi da so den Antrag gemacht. Finde ich ganz schön auch so zu sehen, wie so Filme uns auch irgendwie inspirieren können vielleicht für die Romanze in unserem eigenen Leben. Also irgendwie eine süße Geschichte. Auch wenn eigentlich die Episode, ja, wie gesagt, schwierig.
Ja, das ist doch schön. Wir haben den mal in der Schule geguckt, bei einer Weihnachtsfeier, und ich fand den gar nicht toll. Also, ich weiß nicht, ist es der, in dem Martin Freeman auch mitspielt?
Ja, ja.
Ich habe halt eine Aversion gegenüber Martin Freeman.
Das ist in einer Episode.
Ja, er spielt dann einen Pornodarsteller.
Ja, aber die Geschichte ist sogar voll süß. Es ist eine der am wenigsten problematischen.
Das sagt einiges über den Film aus. Aber, okay. Aber vielleicht ist es sowas, vielleicht kann man das sich mal angucken nochmal.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen Bock.
Ja, aber ich würde warten bis Weihnachten, weil das ist schon sehr weihnachtlich.
Ja, deswegen auch.
So. Also vor allem jetzt im Frühling, Sommer, glaube ich nicht. Ich habe tatsächlich auch noch einen Film mit Renee Zellweger, der heißt Down with Love. Der Film ist eine quasi Hommage und zugleich auch Parodie an die 50er und 60er Liebesfilme. Der ist auch in Technicolor gefilmt, sieht absolut aus wie ein Film aus der Zeit, aber spielt so mit diesen Stereotypen, weil Renee Zellweger soll so eine dumme blonde Reporterin spielen und Ewan McGregor spielt quasi den Top-Journalisten, der sehr attraktiv ist und sehr, sehr charmant ist. Aber dann stellt sich raus, dass da so ein bisschen mehr dahinter ist. Und das ist so ein klassisches Schachspiel zwischen den beiden. So jeder bewegt die Figuren und am Anfang mögen die sich gar nicht, aber dann stellt sich vielleicht was anderes raus. Und der Film ist wirklich erstaunlich progressiv auch, wie er das Genderbild so ein bisschen parodiert und auch trotzdem eine schöne Hommage an diese Zeit. Und das waren ja noch diese klassischen Komödien und diese klassischen romantischen Filme. Hat wunderschöne Kostüme und wunderschöne Sets. Also wirklich, wirklich so ein bisschen unterm Radar gewesen, der Film.
Mhm, packe ich auf meine Liste.
Ja, sag nochmal den Namen.
Down with Love heißt der. Mhm.
Also 90er und 2000er war schon so ein Peak.
Ja, auf jeden Fall. Total. Also da gab es auch die meisten Gelder für Filme. Und das war ja die Zeit, als Nancy Meyers da ihren Aufstieg hatte für romantische Komödien.
Kennt ihr Doctor's Diary?
Ja, da haben wir schon mal drüber geredet.
Ich liebe die Serie. Es ist ja eine deutsche Serie. Ja, schon. Einer der wenig guten. Und das ist ja auch so aus den 2000ern, eine Rom-Com. Und das, also ich habe das Gefühl, Das ist auch so eine Anlehnung an Bridget Jones.
Ja, teilweise.
Schon, ne?
Ja.
Und die kann ich auch nur empfehlen. Also die ist auch nicht so gut gealtert, leider. Nee. Aber immer noch sehr funny und verarscht halt so Arztserien und so, ja, romantische, ja, so Liebesfilme und so. Super, super funny.
Ach, das ist eine Parodie.
Ja, also nicht eine Parodie, aber die nehmen sich jetzt nicht so zu ernst.
Man sollte die auch nicht zu ernst nehmen.
Ja.
Aber es sind auch große, also gute Schauspielende dabei. Mhm. Der
Florian David Fitz, auch ein Crush meinerseits.
Ja.
Zumindest in der Serie. Sonst jetzt heute nicht so, aber in der Serie finde ich ihn schon toll.
Ja.
Habt ihr da deutsche Filme auch auf eurer Liste? Weil ich habe jetzt keinen deutschen Film gefunden, der irgendwie mich angesprochen hat. Ich glaube, die meisten gab es dann auch mit Schweighöfer und Till Schweiger. Und das sind beides nicht Leute, die ich irgendwie... Ich glaube,
Und diese eine von Fuck You Goethe auch, die damit spielt, die Rothaarige, ist gefühlt auch in jedem... In jeder Rom-Com, jeder deutschen.
Ach so, Caroline Herfurth?
Ja.
Ja, genau.
Die macht ja jetzt auch selbst Filme. Und die laufen ziemlich gut. Also die ist da jetzt auch in die Regiesparte reingerutscht und scheinbar hat das Erfolg. Ich habe jetzt auch Perfekte Geheimnis, heißt ihr Film.
Ja,
da geht es auch viel um Body Positivity, aber soll auch so ein bisschen schwierig sein.
Nee, nicht das Perfekte Geheimnis.
Nicht perfekt, also Nachtrag, der Film heißt Wunderschön von Caroline Herfurth, nicht Perfektes Geheimnis. Aber ich habe jetzt auch keinen deutschen Film drauf, weil irgendwie hat für mich so bisher kein deutscher Film. Es hat so viel mit Sympathie zu tun und ich weiß nicht, ob so viele deutsche SchauspielerInnen so einen Sympathiefaktor tragen.
Ich finde auch irgendwie deutsche, kann man dann Rom-Com, romantische Filme oder romantische Komödien haben einen ganz anderen Vibe.
Ja.
Ich kann es nicht anders ausdrücken.
Ja, und auch das Schauspiel ist oft echt unangenehm drüber. Ich finde den Humor auch oft nicht gut.
Ja. Naja, aber kann auch einfach Geschmackssache sein. Also,
ja, absolut.
Ja, safe. Die laufen ja eigentlich immer ganz gut in Deutschland, oder? So Rom-Coms.
Die kommen gut, ja. Also das ist, glaube ich, so einer der erfolgreichsten Genres, die wir haben. Ich habe noch ein Genre dabei, das geht auch so ein bisschen in die Comedy-Richtung, ist aber älter. Das sind die Screwball-Komödien. Das ist vor allem in den 30ern und 40ern gewesen. Und einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten ist His Girl Friday. Da geht es um einen Journalisten, der sich von seiner Ex-Frau hat scheiden lassen. Und er ist jetzt eben Verlagschef. Und sie arbeitet noch für ihn, aber er findet jetzt raus, dass sie einen Anwalt heiraten wird. Und er möchte alles tun, um sie davor zu hindern, diesen Anwalt zu heiraten. Und es ist ein wunderschön durchexerzierter Film, weil diese Dialoge, die sie sich dazu werfen, der Film ist von 41, ist wie aus der Pistole geschossen. Also ich habe selten einen Film gesehen, in dem es so einen Redefluss gab. Den muss man unbedingt auf Englisch gucken, weil die haben so eine Sprachdynamik und das ist noch eben diese alte Art zu sprechen, die sie in Filmen hatten, dieser Transatlantic Accent. Und dieser Film lebt einfach von der Strahlkraft, dass es ein Howard Hawks Film und ist ein ganz witziger Film und man muss immer schauen, diese Pointen gehen ganz schnell verloren im Redefluss und deswegen lohnt sich das, den auch dann nochmal anzugucken. Und dann habe ich noch einen, das ist nämlich eine Hommage dann quasi an diese Filme und es ist einer der ersten Filme gewesen von Peter Bogdanovich als Regisseur und der Film heißt What Up Dog. Und da geht's eben auch um so ein Thema. Es ist so ein bisschen so eine Dreiecksverzerrung, aber die Dreiecksdynamik sind nicht Menschen, sondern Koffer, denn drei Koffer werden vertauscht.
Ach.
Und die Besitzer dieser Koffer treffen aufeinander. Einer dieser Besitzer ist ein Forscher, der Klänge an Steinen erforscht. Also wie Steine miteinander klingen, wenn man sie aneinander haut. Und
spannend.
Er ist ein kompletter Nerd und Barbara Streisand spielt da mit und ist komplett verliebt in diesen Nerd und versucht ihn die ganze Zeit herumzukriegen. Und es ist sehr interessant mal zu sehen, eine Frau, die sich so richtig stark um den Mann buhlt, weil das oft nicht so das Thema war, sondern man hat Frauen oft so inszeniert, dass sie eher ablehnend waren gegenüber den Männern und dass es andersrum war. Aber ich fand es schön, dass so eine Frau Hals über Kopf verliebt war in einen Mann und der eigentlich jetzt nicht ablehnend war, sondern einfach nur so ein Nerd war und das nicht wirklich gecheckt hat. Und das fand ich sehr witzig in der Film
echt cool.
aus den 70ern und hatte sehr viel Spaß damit.
Wie heißt der nochmal?
What's Up, Dog.
What's Up, Dog. Packe ich auch auf meine Liste.
Ja.
Was sind denn so Tropes, würdet ihr sagen? Weil wir haben jetzt ja ein paar angesprochen und ich würde mal sagen, die Filme, die du jetzt genannt hast, sind jetzt nicht so klischeebeladen, oder? Oder haben die auch Tropes?
Die haben schon immer wieder diese Tropes. Es gibt, glaube ich, immer wieder diesen Twist, den muss es ja geben. Man muss ja künstlich irgendwie oder manchmal sogar organisch eine Dramatik einschaffen, dass man ein schönes Ende hat. Ich würde sagen, so dieser Streit so im letzten Drittel, der ist in fast allen Filmen so ein bisschen da. Mal das mehr, stimmt. mal weniger.
Es gibt immer eine Problemstellung oder so eine Hürde, die überwunden werden muss, damit die dann am Ende zusammenkommen.
Und ich würde auch sagen, häufig ist es so, dass sich die Charaktere am Anfang nicht mögen.
Ich wollte gerade sagen, das wird, wie ich sagen würde, das bekannteste und beliebteste Trope für Romance heutzutage ist Enemies to Lovers.
Mhm. Ja.
Also, Wobei das gar nicht mal, also es geht eigentlich schon auch zurück, würde ich sagen. Denn einer der Filme auf meiner Liste wäre noch Pride and Prejudice, also das Original Stolz und Vorurteil gewesen, die 2005er Verfilmung nach Jane Austens Roman habe ich gesehen. Ist jetzt ganz, ganz viele sagen, dass die BBC-Serie, die davor rausgekommen ist, viel besser sein soll. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Deswegen kann ich jetzt darüber nicht so gezielt sprechen.
Wait, es gibt eine Serie und zwei Filme? Oder nur einen Film?
Soweit ich, also ich kenne jetzt nur die Serie und den Film,
also
aber
mit
vielleicht
Keira Knightley meinst du dann den
genau,
Film?
Gab es nicht in den 90ern auch schon einen?
Ja, doch, ich glaube schon.
Also ich habe mal diese BBC-Serie angefangen und ich fand es unfassbar langweilig. Aber die ganze Story, Stolz und Vorteil, ich habe auch das Buch gelesen, ich fand es auch unfassbar langweilig.
Ja, ich habe auch das Buch gelesen. Ja, aber ich finde ganz spannend, also an sich finde ich, ist einfach Jane Austen schon was man mal erwähnen könnte, wenn man sich über Romance
ja, auf jeden Fall.
Unterhält. Besonders war ja gerade diese Regency Romance, gerade auch durch Bridgerton, nochmal so einen neuen Hype erlebt. Und das ist schon ganz spannend. Und eben, ich würde sagen, dass Jane Austen auch so ein bisschen OG war, was Enemies to Lovers angeht.
Auf jeden Fall.
Das ist schon, ja.
Ja, es gibt auch Friends to Lovers hin und wieder mal.
Ja.
Und ganz klar, diese Dreiecksbeziehungen, die müssen vorkommen.
Ja.
Das ist auch mal super spannend, für wen wird sie sich entscheiden. Meistens auch zwei Männer und eine Frau, oder?
Ja, ja. Hm. Twilight hat das gestartet so ein bisschen.
Ja.
Gut, die Twilight-Folge hattet ihr ja schon, aber das ist natürlich auch ein Paradebeispiel dafür.
Da, Fun Fact, die Autorin wollte wirklich nur über Bella und Edward schreiben und der Lektor hat dann gesagt, nee, lass mal noch, das spannender wird eine Dreiecksbeziehung draus machen.
Wobei, das ist ja eigentlich keine Dreiecksbeziehung. Dreiecksbeziehung ist ja
das
nur,
stimmt.
wenn jetzt Jacob und Edward leider da hat, also wenn alle quasi
miteinander was haben.
Ja, soweit ich weiß. Oder wenn nur der Love Interest nur in Richtung so der Frau geht, dann ist es ja eine Corner, eigentlich eine Ecke.
Ach so.
Oder?
Corner.
Love. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ups.
Aber es passt gut. Passt
darzustellen.
Gab es Vampire, die mit Werwölfen zusammen waren? Gab es da was? Oder gar nicht?
In Twilight?
In Twilight.
Nee, gar nicht. Nee. Nur halt eben, dass er dann mit diesem Kind, mit diesem Halbvampir da, mit dem Baby was hat.
Hey,
naja.
Aber das Kind ist ja ein Vampir dann.
Halb. Halb Mensch, halb Vampir.
Aber was heißt halb? Also hat es dann Zähne und muss Blut trinken, oder?
Es kann Blut trinken, aber es kann auch essen.
Also jetzt kommen wir gerade ein bisschen vom Thema.
Sehr spannend.
Nein, das musste ich nur noch abklären, weil meine Frage wäre nämlich gewesen, weil Werwölfe riechen ja für die und ob für das Kind dann er auch riecht.
Vielleicht schon ein bisschen so nach nassem Hund. Ja. Das kann gut sein.
Das war der Comedy- und Romantik-Aspekt in Twilight. Und ich glaube, dann haben wir das auch abgedeckt. Ja. Ein Trope würde ich noch benennen, weil das ist in einem Film auch ziemlich gängig, über den ich auch reden will. Das ist nämlich die Freundin, die nur für den Hauptcharakter lebt. Man hat das Gefühl, die haben keine Persönlichkeit. Und es dreht sich alles um die Romanze der Freundin. Und ein Fall dafür ist Der Teufel trägt Prada.
Oh.
In dem Film, der soll ja eigentlich eine Rom-Com sein oder ein romantischer Film, finde ich, ist dieser Aspekt gar nicht da. Ich finde, es geht eher um Selbstliebe. Denn alle Personen, mit denen sie zu tun hat, sind recht toxisch. Ich finde ihre Freunde furchtbar.
Total.
Und ihren Partner sogar noch schlimmer.
Ja. Wie er es ihr nicht gönnt, dass sie Erfolg hat.
Ja.
Ist furchtbar.
Ja.
Und ich frage mich, ob dieser Film so gelesen werden soll oder ob seine Absicht war, dass es eigentlich sympathische Figuren sind.
Witzig, ich habe mich zufällig gestern erst über den Film unterhalten, sehr lange mit zwei Freundinnen, weil ich gesagt habe, dass ich noch weiß, als ich den gesehen habe, ist schon eine Weile her, aber dass ich mit total dem schlechten Gefühl daraus gegangen bin, weil da so viel Toxizität irgendwie drin ist und natürlich der Status quo am Ende irgendwie bestehen bleibt, was auch nicht eigentlich Ziel des Filmes ist, glaube ich, da irgendwas zu verändern. Aber also ich hatte, ja, das haben sie mir auch so bestätigt, dass da nicht sehr viel so positiv.
Auch, dass die zwei Frauen sich so beefen, ne? Dass die sich nicht supporten. Ist auch dieses Klischee irgendwie, dass sie immer sich nur als Konkurrentinnen sehen. Super schade.
Das stimmt. Also ich finde, in dem Film kann man einiges rauslesen. Ich finde, es ist trotzdem auch ein gelungener Film. Und der hat sehr viele ikonische Momente, die Outfits und der ganze Soundtrack und die Inszenierung, das hat auf jeden Fall was. Aber eben dieser Liebesaspekt, da merkt man, dass dieser Film dann auch vielleicht so ein bisschen schlechter gealtert ist.
Ja.
Ein anderes Trope ist auf jeden Fall auch die Quirky-Persönlichkeit. Das kommt, glaube ich, auch oft in Filmen vor. Habt ihr einen Film, wo dieses Quirkiness so ein bisschen so ein Thema ist?
Hast du ein Beispiel für eine Figur?
Zum Beispiel Zooey Deschanel in dem 500 Days of Summer.
Ah, ja, stimmt.
Das ist so der klassische Fall. Und ich habe da, es gibt eine Regisseurin, die heißt Elaine May. Die hat vor allem in den 70ern viel Filme gemacht. Also, und die hat so diesen Trope, bevor der noch so richtig aufgekommen ist, hat sie den umgedreht und bei ihr gab es quirky Männerfiguren. Und deswegen kann ich da von ihr den Film New Leaf auf jeden Fall empfehlen. Der geht da so ein bisschen anders ran an diese Geschichte, aber ist auf jeden Fall so ein Trope, der mir öfter aufgefallen ist. Und ich glaube, jetzt hätten wir die romantischen Komödien erstmal abgedeckt. Habt ihr noch irgendwelche romantischen Komödien auf eurer Liste?
Also ich hätte jetzt noch einen Film, der vielleicht jetzt nicht so typisch Rom-Com ist, und zwar The Lobster. Weil ich finde, der enthält ja romantische Elemente. Es geht da ja viel um Dating, Beziehungen, Liebe. Aber hat auch gewisse komödiantische Elemente. Kennst du den Film, Hannah?
Nee, du hast mir mal erzählt.
Das ist von dem Regisseur von Poor Things. Und es ist so ein dystopisches Setting. Also da ist das Single-Dasein gesellschaftlich absolut nicht akzeptiert. Man muss dann in eine Klinik. Und innerhalb von 45 Tagen muss man sich dann verlieben, sonst wirst du in ein Tier verwandelt. Aber du kannst ja auch wenigstens aussuchen, in welches Tier du dich verwandeln lassen kannst. Und die Hauptperson heißt, glaube ich, David. Der muss eben in diese Klinik, nachdem seine Frau ihn verlassen hat. Und sein Bruder wurde auch schon zu einem Tier verwandelt. Der hat nämlich einen Hund und das ist sein Bruder. Und ja, der Film ist einfach total witzig, absurd. Und ich finde es spannend, wie halt Beziehung und Liebe so aufs Korn genommen wird und wie das so kritisiert wird.
Aber ist er auch romantisch? Also das wäre jetzt nämlich meine Frage, weil wir schon, glaube ich, langsam dann ein Terrain betreten, wo wir nicht mehr... Also wann ist denn ein Film dann eine Romanze?
Er verliebt sich schon, aber aus einem lustigen Grund, weil beide kurzsichtig sind.
Relatable.
Also es gibt schon irgendwie Beziehungen und Romantik, würde ich sagen, aber halt ganz absurd und unangenehm. Willst du irgendwie nicht sehen? Okay. Denkst du dir so, nee, lass lieber.
Also ich würde auch sagen, in dem Film steht dieser Liebesaspekt oder das Thema insgesamt auch so die Frage danach im Vordergrund. Also ist schon auch ein wichtiges Element. Deswegen würde ich den auch schon in die Richtung verorten. Aber ist natürlich mal was ganz anderes als die Filme, über die wir geredet haben. Ich würde jetzt auch eher dann, wenn wir eh schon dabei sind, in die dramatische Richtung gehen. Also Dramen mit Romanzenaspekt. Hast du da einen Film dabei, Hanna?
Tatsächlich, also ich habe auch mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob in Richtung Drama, aber ich hätte einfach mal das Genre der Horrorromanze auch noch auf den Tisch geworfen. Dachte ich, also es ist auch, als ich mit Lena mich vorher darüber unterhalten habe, ist mir erst gekommen, dass wir das vielleicht auch so ein bisschen breiter fassen können. Ich fand nämlich, dass Bones and All, auch ein Film mit dem wunderschönen Timothée, total romantisch war, aber kann auch wieder nur ich sein. Bones and All, da geht es eben um, es hat auch ein paar Fantasy-Elemente, also um Menschen, die quasi Kannibalen sind, aber so nicht per Entscheidung, sondern eigentlich so ein bisschen wie so Vampire, so hatte ich das empfunden. Und dann eben ein Mädchen, das da ihre Phase der Selbstfindung erlebt und dann eben auf einen Jungen trifft, der wie sie ist, also auch so ein Kannibale. Und auch sehr coming of age. Aber ich fand den eher schon sehr schön, sehr romantisch irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das durch den Horroraspekt irgendwie nochmal im Blick auf die Romanze so Türen geöffnet werden, dass man auch mehr von dem Schmerz behandelt, der bei so tiefen Gefühlen einfach mit dabei ist.
Ich finde auch, dass dadurch, dass sie beide eben das so miteinander teilen und das ist ja auch dieses Eindringen in den Körper von den Leuten, die sie essen, dass das eine sehr erotischer Vorgang ist für die beiden, indem sie beide noch intimer sind, als man eh schon sein kann, weil man kann ja eigentlich nicht in den anderen Menschen eindringen, außer auf diese Art und Weise, wie sie es machen. Und ich finde auch, dass gerade dieser Moment, ich kann mich an den Film auch ganz stark an die Szene erinnern, wo sie auf so einem Art Hügel sitzen und so beide zusammen liegen. Das ist halt auch Luca Guadagnino, der wirklich ein Händchen dafür hat, so solche schönen, intimen Momente einzufangen. Und ich finde, dass Bones and All auf jeden Fall, auch wenn man jetzt, glaube ich, sagen würde, es ist eher so ein bisschen absurder, dass man da jetzt zwei Menschen hat, die eigentlich Kriminelle sind und mehrere Morde verüben, dass man die da so intim zeigt und irgendwie dann auch so ein bisschen relatable macht.
Voll. Mhm. Ja. Der ist richtig schön, der Film, der gefällt mir auch sehr gut. Fand den auch super romantisch.
Ja.
Obwohl total. Der eklig ist. Aber das ist ja wirklich jetzt ein Full Circle Moment, Hanna, weil ich habe auch einen Film von dem Regisseur dabei, den ich super finde und da wegen dem Kannibalismus-Thema auch passt. Call Me By Your Name.
Ach, ja. Und auch mit Timothée.
Mit Timothée und wegen den Celebrity-Crushes hatte ich halt auch auf Armie Hammer. Und hier sind wir jetzt auch beim Kannibalismus angelangt, weil er doch diesen Skandal hat, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was da, also er hat jetzt nicht Menschen gegessen, soweit ich weiß, aber der hatte da irgendwie so einen Fetisch oder sowas, oder?
Ja, also es sind verschiedene Chats aufgetaucht mit diversen Frauen, wo er ganz merkwürdige Sachen geschrieben hat. Mhm. Und er hat auch mal eine Doku gedreht über das Thema und es gab da ganz viel Eigeninteresse von ihm.
Ja. Und das ist dann schon witzig, wenn Timothy dann danach Bones and All eben gedreht hat und das Thema dann Kannibalismus da so behandelt wird. Da war scheinbar der Regisseur dann sehr inspiriert.
Ja, das
von Armie Hammer. ja, und ich finde diesen Film einfach super toll, weil er irgendwie eben mit solchen Klischees bricht. Also ich habe das Gefühl, das sind jetzt nicht so die Classic Tropes, die es jetzt so in Romcoms eben gibt oder in romantischen Filmen. Und ich finde auch die Liebesdarstellung sehr, sehr authentisch. Die beiden haben auch eine super Chemistry. Also die Atmosphäre hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses Thema, diese erste Liebe, diese Sommerliebe, ja, fand ich total schön in dem Film.
Und finde ich, zeigt ja auch irgendwie, also der wird ja auch immer wieder so ein bisschen in problematischeren Gesichtspunkten diskutiert, würde ich sagen. Zeigt aber da, finde ich, total schön, dass man sich nicht aussuchen kann, vielleicht in wen man sich verliebt.
Ja.
Und dass das vielleicht auch nicht so gewollt war.
Meinst du problematisch wegen dem Altersunterschied, genau, zum Beispiel?
Ja.
Weil in dem Film ist Elio die Hauptperson ja 17 und Oliver ist 24, glaube ich. Ja. Und ist halt der Student von seinem Vater, also so eine Hilfskraft oder sowas in der Art, glaube ich. Und besucht dann das Anwesen, die Villa von seinem Vater in Italien. Da lernen sie sich dann kennen und lieben. Ja, der Altersunterschied ist schon problematisch, aber ich finde die trotzdem süß.
Ja, es war schön. Es ist ja auch, okay, nein, ich will jetzt nicht spoilern, Film selber sehen, aber hat jetzt auch nicht so das Ende, was man also normalerweise kennt von so blumigen, schönen, klassischen Romanzen.
Ja, also ich finde, er hat eines meiner Lieblingslieder von Sufjan Stevens, Mystery of Love. Ich liebe Sufjan Stevens über alles und fand es so schön, dass er für diesen Film das Lied gemacht hat und auch dadurch so ein bisschen noch mehr Aufmerksamkeit generiert hat für sich, weil das ist einer der schönsten und melancholischsten Künstler, den ich kenne, und ich kann auch wirklich nur seine Musik empfehlen, die auch so wirklich passend ist zu diesem Film.
Ich finde auch, er fängt die Stimmung perfekt ein von dem Film.
Ja.
Fun Fact. das spielt ja im Hochsommer, der Film.
Ja.
Und ich finde, also wirkt ja auch voll so.
Ja, total.
Also man hat das Gefühl, man spürt diesen Sommer einfach.
Ja.
Die Hitze und alles. Und das Lustige ist aber, dass an den 34 Drehtagen gab es einfach 28 Tage mit starkem Regen.
Oh.
Und der Kameramann konnte aber das irgendwie voll geschickt durch Illusion schaffen, dass es so wirkt, als wäre es ein heißer Sommer durch Licht und durch geschickte Kamerapositionen. Das finde ich voll krass. Das hätte ich nie gedacht.
Das ist einfach wild.
Weißt du, wer der Kamera gemacht hat?
Nee, leider nicht. Aber ich glaube, das war ein vietnamesischer. Ich weiß nicht.
Okay, ja, werde ich nachher
mal nachschauen. Aber es ist scheinbar ein begabter Mann.
Ja, ein begabter Mann ist auch Barry Jenkins, der 2018 Moonlight gemacht hat und dadurch seinen Oscar gewonnen hat. Wurde natürlich ein bisschen überschattet von Emma Stones La La Land Gewinn. Was ich mir auch erst überlegt habe, was ich reinpacken sollte, weil ich den Film auch ganz gern mag. Aber ich finde, La La Land hat so gerade für mich, das, was mich nicht so ganz an dem Film überzeugt, ist der Romantikaspekt. Und ich finde, das war mein Kriterium, warum ich einen Film auswähle. Aber Moonlight ist ein unglaublich starker Film über auch unerwiderte Liebe und unerfüllbare Liebe. Und es ist ein Film über Verzweiflung aus den sozialen Umständen. Es ist ein Film, der Momente einfängt und auch so ein bisschen in Form von Fotografien quasi, die man in seinem eigenen Kopf hat und rekreiert, wiedergibt. Und ich finde, Moonlight ist ein unglaublich schöner, melancholischer Film, der einen auch wirklich betroffen macht, aber auch trotzdem irgendwie so ein bisschen die Schönheit im Leben zeigt. Mhm. Und der hat unnötig Kritik bekommen in der letzten You Watchlist-Folge über die Oscars. Hä? Da wurde Moonlight kritisiert als einer der nicht so guten Oscar-Filme.
Von wem?
Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ich wollte hier jetzt noch eine Lanze brechen für Moonlight, weil
ich finde den auch super.
Ein ganz toller Film. Und ja, mir ist auch aufgefallen, ich habe jetzt noch ein paar Filme auf der Liste und es sind alles dann nicht mehr so tolle Filme, die die Liebe dann schon ein bisschen eher tragisch enden lassen.
Jetzt würde ich schon gerne wissen, warum du bei La La Land den romantischen Aspekt nicht so gelungen fandest, weil gerade das fand ich toll.
Also ich fand so ein bisschen diese Dynamik zwischen den beiden, die Chemie fand ich toll. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich fand es da so ein bisschen fabriziert alles.
Okay.
Es waren so ein bisschen so Nutznießer gerade. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben sich so ein bisschen gedacht, gut, der passt gerade, aber das war jetzt nicht die wahre Liebe.
Ja,
aber
also...
Und deswegen hat für mich war das nicht der tragende Aspekt. Ich fand die ganzen Musical-Sachen schön, aber es war für mich nicht...
Nee, also der tragende Aspekt ist vielleicht auch seinen eigenen Traum erfüllen.
Ja.
Und das fand ich dann schon spannend im Hinblick auf Liebe und Beziehungen, weil manchmal, so ist es halt im Leben, klappt es halt nicht. Ist halt nicht vereinbar, deinen Traum zu erfüllen, dein Leben zu leben und gleichzeitig, dass die Liebe funktioniert oder die Beziehung. Und dann fand ich das eigentlich total schön, dass sie dann so im Guten auseinandergegangen sind. Dass es halt einfach so eine Episode im Leben war, die sie zusammen, upsala, der ist aber schon lang draußen, die sie zusammen erlebt haben. Und irgendwann trennen sich halt die Wege. That's life. Das fand ich eigentlich schön.
Ja, nee, also ist schon auch ein guter Film. Also, aber ich habe mich zwischen einem von den beiden entschieden und es war dann Moonlight. Hast du noch einen Film, Hannah?
Nicht mehr vertiefend mir überlegt. Ich habe nur noch Honorable Mentions, würde ich sagen. Sowas käme ja zum Schluss noch.
Hast du noch was, Lena?
Nee. Glaub nicht.
Okay, ich hätte noch einen. Das ist nämlich Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick. Das ist sein letzter Film gewesen. Basiert auf der Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Und geht um ein Ehepaar, das sich an einem Abend wiederfindet, nachdem die beiden auf einem Ball waren, spielt in New York. Und sie gesteht ihm, dass sie Fantasien hatte mit einem anderen Mann. Und er ist davon irgendwie betroffen, ist jetzt nicht unbedingt wütend auf sie, aber er ist komplett dann durch den Wind und schlägt sich quasi durch die New Yorker Nacht und endet dann in einem ganz mysteriösen Schloss. Es ist ein sehr träumerischer Film, ein Film, wo es viel drum geht, um Wollen, um Nichtwollen, um Fantasien, um Demütigung, um Dynamiken in der Ehe und der seziert so richtig stark diese Ehe und hat auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Nicole Kidman und Tom Cruise zerstört, die da ein echtes Paar waren. Stanley Kubrick hat den beiden auch verboten, zum Beispiel miteinander sich zu unterhalten, dann teilweise in Drehzeiten, um die Dynamik der beiden so ein bisschen auch zu zerrütten und war sehr fordernd, aber es ist einer meiner Lieblings-Kubrick-Filme und die Performance von beiden ist so stark und manchmal denke ich mir auch, Tom Cruise kann wirklich auch gute Filme machen und auch ernsthafte Performances hinlegen. Und Nicole Kidman ist eh komplett überragend und da lässt der Film ja auch wirklich Zeit zu acten. Und der ist atmosphärisch auch einfach ganz toll und wirklich empfehlenswert. Ist ein intensiver Film, aber auch stark. Also wenn man Kubrick mag und so ein bisschen so einen, ich nenne diese Filme aber so Nachtfilme, weil das ist so ein Film, der spielt eigentlich nur abends und an einer Nacht und du wirst so ein bisschen durchgeschleust durch dieses Nachtleben und solche Filme liebe ich immer über alles. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den Honorable Mentions.
Gerne.
Was hast du denn da dabei, Hanna?
Ich habe noch dabei, zum, was jetzt so ein bisschen leichter ist, You've Got Mail, E-Mail für dich. Ah, total schön. Also auch wenn man so, ich würde sagen, der hat, wenn ich mich richtig erinnere, die Trope bisschen Grumpy und Sunshine. Also dass man einen Charakter hat, der sehr süß ist und sehr so ein Sonnenschein und einen Charakter, der eher so der Ernstere ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ist auch ein guter Film für den Herbst, würde ich sagen, von den Vibes. Also ja, das ist auch ein Wohlfühlfilm. Dann habe ich noch, möchte ich noch Notting Hill. Der ist auch total, ist auch mit Hugh Grant wieder. ist auch, ja, halt eine Rom-Com. Und wenn man jetzt eher in Richtung Horrorromanze gehen möchte, würde ich Only Lovers Left Alive empfehlen. Genau, mit, kriege ich jetzt den Namen zusammen,
Tilda Swinton
und Tom Hiddleston.
Ja.
Als Vampirpaar, die eben schon seit Jahrhunderten am Leben und zusammen sind. Und da wird so ein bisschen natürlich die Unsterblichkeit thematisiert, aber auch Liebe und wie ja sich das einfach so ein bisschen die Schattenseite des Vampir-Daseins, würde ich sagen. Genau. Ja.
Spannend. Packe ich auch alles auf meine Liste. ja, ich habe auch noch ein paar dabei. Portrait of a Lady on Fire. Fand ich toll. Ist vielleicht so, das kann man so in die Sparte packen wie Call Me By Your Name. Also es ist so Drama und ein LGBTQ-Film. Der ist sehr empfehlenswert. Wunderschöne Bilder. Die zwei Frauen haben eine absolut fantastische Chemistry und ist auch, die Performance ist auch Wahnsinn. Dann, weil du ja auch meintest, Arno, in so Rom-Coms sind ja eigentlich immer nur so die Hauptfiguren weiß. Da habe ich jetzt mal ein Gegenbeispiel, und zwar Crazy Rich. Basiert ja auch auf dem Roman Crazy Rich Asians. Und das ist, glaube ich, der erste Film überhaupt mit einem rein asiatischen Cast.
Hatte ich jetzt, also gut, westlicher Film. Aber,
ja, Hollywood-Film, aber
hatte ich jetzt auch auf meine Honorable Mentions, weil das ist einfach ein Feel-Good-Film.
Ja, genau. Der will jetzt auch nichts Großes und der ist einfach fun to watch, weil
ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn man den Film kritisiert, dass das einfach nur reiche Leute glorifiziert, weil, ganz ehrlich.
Gut, dann ist es halt so.
Ich finde es schön, die heiraten einfach und es ist alles toll und groß und gigantisch und manchmal.
Also die gehen auf eine Hochzeit.
Ja, ja.
Aber die sind super reich.
Ja, ja. Also finde ich auch ein cooler Film.
Voll. Und ansonsten, Normal People ist eine Serie, die zurzeit auf ZDF läuft. Also wer Bock hat, soll sich das anschauen. Ist auch mit Paul Mescal, den wir ja anfangs erwähnt hatten. Und die Serie ist auch echt gut, kann ich nur empfehlen. Basiert auch auf einem Roman von Sally Rooney, das ja auch total im Hype war. Und ansonsten Love, Rosie ist auch eine süße Rom-Com.
Oh, ja.
Die ist auch einfach feel good.
Ja, total.
Da haben wir den Trope Friends to Lovers zum Beispiel mit drin. Und zwei noch. 13 Going 30. Kennt ihr den?
Ja.
Da spielt ja auch der mit Der Teufel trägt Prada, den Lover gespielt hat, ne? Der spielt da auch mit unten in Poor Things. Der ist auch einfach, der ist halt witzig, unterhaltsam, ja. Nett, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und als letztes Frühstück bei Tiffany.
Oh, Klassiker.
Das ist ein Classic.
Ja.
Und der ist sehr iconic. Und den liebe ich auch sehr, obwohl der auch nicht so gut gealtert ist, leider. Ein bisschen racist.
Ja, auch wenn man das Buch da komplett umgeworfen hat. mag ich den auch, auch wenn du gerade, ich wollte auch einen Film von Audrey Hepburn auf jeden Fall nennen, es ist Roman Holiday.
Oh, der ist auch schön.
Sehr schön, ja. Mit ihr und auch Charade, das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine Agenten romantische Comedy, also gerade wenn man in dieser Zeit schaut, sind sehr viele Filme, die ich da auch jetzt reingepackt hätte, aber bei manchen ist eben die Romantik nicht so gut gealtert, deswegen wollte ich die auch nicht auf die Liste packen. Einer meiner Lieblingsfilme ist auf jeden Fall auch Singing in the Rain. Da würde ich aber sagen, finde ich, ist die Romantik nicht das Wichtigste an dem Film und auch wahrscheinlich so mit das Schwächste. Deswegen hätte ich den nicht da auf die Liste gepackt, aber was ich auf meine Honorable Mentions packen wollte, ist ein Film von François Truffaut, das ist Jules et Jim, das ist eine, auch eine Dreiecksbeziehung und da ist es wirklich eine Dreiecksbeziehung, denn alle drei, also zwei Männer und eine Frau, die sind irgendwie so ein bisschen sehr in Liebe und es ist sehr, spielt direkt im Nachkriegsfrankreich und erzählt auch so ein bisschen die Geschichte von Franzosen im Krieg und wie man mit der Vergangenheit umgeht und der neuen Identität, dieser neuen Freiheit, die man jetzt hat. Aber auch natürlich ein sehr dramatischer Film und balanciert diesen Elemente komplett gut aus Comedy und Dramatik. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist Cruel Intentions. Ist ein 90er-Film, der so ein bisschen so einen B-Charakter hat. Das Acting ist komplett over the top. Also es ist mit Reese Witherspoon, das war eine ihrer ersten Rollen. Und da geht es um so drei, also zwei Geschwister, die wetten, dass der eine Bruder die andere verführt. Es ist ein Highschool-Film. Und so ein bisschen um dieses Machen, diese Machenschaften von reichen Leuten. Das seziert es so ein bisschen. Es ist natürlich auch teilweise nicht so gut gealtert, aber man hat auf jeden Fall Spaß mit dem Film. Und einen letzten Film möchte ich dann auch noch erwähnen. Der ist so ein bisschen untergegangen. Das ist der George Miller-Film von vor 2 Jahren, 3000 Years of Longing, mit Tilda Swinton und Idris Elba. Und da der Film geht viel um die Märchen, also Märchen aus dem osmanischen, persischen Raum. Und spannend. Da verliebt sich eine Frau in einen Djinn und er erzählt eigentlich die ganze Zeit Fabeln aus der Vergangenheit. Mhm. Ist ein kurzweiliger Film, hat fast keiner geguckt, aber ich glaube, der
lief so zur Zeit von Everything, Everywhere, All at Once, oder?
Ja, das kann sein. Also er lief auf jeden Fall in dem Jahr und ich finde, man kann den mal gucken, ist jetzt nicht der beste Film, aber ja, das waren jetzt aber auch einige Filme, die wir hier raufgepackt haben. Also ich glaube, wir könnten da auch locker nochmal eine Folge machen und was wir auf jeden Fall machen können, ist mal eine Folge über Vampirfilme, weil ich glaube, das wird sich gut anbieten, nachdem wir eh schon unseren Twilight Talk hatten. Dann würde ich aber auf jeden Fall noch zum Schluss fragen, was ihr denn zuletzt gesehen habt.
Ja, Dune 2. Tatsächlich. muss ich nicht viel dazu sagen, oder? Richtig scheiß Film, wer macht sowas? also, ja. Kack-Schauspieler, richtig niedriges Lohnt Budget. Lohnt sich
nicht.
Ja, verstehe ich.
Einfach
nicht.
Trash.
Echt so.
ich habe Blue Velvet gesehen. Der Film ist sehr empfehlenswert, sehr interessant. Ich will dazu auch eigentlich gar nichts sagen, weil ich finde es eigentlich ganz cool, wenn du den anschaust, ohne zu wissen, was passiert, weil das geht in ganz wilde Richtungen und ist wie so ein Fiebertraum. Macht auf jeden Fall sehr Spaß, den zu gucken. Auch die Bilder sind toll. Und das Setting und alles. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel gesehen, außer Dune 2. Und The Zone of Interest, der ja jetzt auch den Oscar gewonnen hat für den besten fremdsprachigen Film. Sehr sehenswert, ist halt ein Downer, aber muss man gucken.
Ja, also ich finde, Blue Velvet war jetzt dein erster Lynch-Film. Mhm. Also wir haben auch mal eine Folge geplant, weil der Felix ist aktuell auch gerade sehr fleißig am David Lynch-Film gucken und wurde jetzt auch wieder animiert dazu und gestern auch die Doku geguckt. Aber Blue Velvet, auf jeden Fall auch ein bisschen ein romantischer Film.
Ja.
Auch wenn es teilweise ein bisschen weird ist.
Also ich glaube, Hannah, dir wird es gefallen.
Also ja, Blue Velvet ist wahrscheinlich so sein konventionellster Film nach A Straight Story. A Straight Story geht einfach um einen Mann, der mit einem Traktor von einem Punkt zum anderen fährt. Aber bei David Lynch muss man wirklich mit Vorsicht rangehen. Also ich glaube, als nächstes mal schauen, was du da gucken kannst.
Ich habe auf jeden Fall Lust. Ich habe Blut geleckt und werde jetzt auf jeden Fall andere Filme von ihm auch sehr gern anschauen.
Ja. Ja, ich habe mir, ich weiß nicht wieso, aber ich bin abends heim noch nach einem Geburtstag und dann habe ich noch ein bisschen Mission Impossible, Ghost Protocol geguckt, weil ich habe den noch nie gesehen. Und ja, die Stunts waren natürlich alle toll, aber ich finde einfach, dass Ethan Hunt, also Tom Cruise Charakter, so ein bisschen so ein Incel ist. Weil ich finde so, was James Bond so ein bisschen ausmacht, gutes Frauenbild ist sehr fragwürdig im Bond, aber er hat trotzdem Charisma. Auch mit anderen Männern. Das ist in den neuen Filmen auch so ein bisschen mehr geworden, aber er hat so ein bisschen einfach so, er ist einfach so ein bisschen der coolere Typ. Und Ethan Hunt ist einfach so, ich mache jetzt diese Mission und ich arbeite jetzt, und er arbeitet einfach nur. Es ist wirklich, ich weiß nicht, es liegt nicht an Tom Cruise, weil Tom Cruise kann Rollen spielen, wo er so ein bisschen Charisma hat, aber ich finde, die Rolle ist einfach so geschrieben.
Das kann sein. Mhm. Ich habe noch nie so eine Art Film gesehen, glaube ich, so einen Actionfilm tatsächlich. Gut, ein paar Bonds habe ich mal gesehen, ja. Aber Mission Impossible oder sowas gar nicht.
Länger her.
Ja, also es ist komplett verrückt, also der klettert ja auf den Burj Khalifa einfach hoch.
Ja, der macht ja viel wirklich selber,
ja, ja.
Ne?
Ja, er ist da wirklich ist hochgeklettert. Das ist atemberaubend, wenn du das siehst, was die da machen. Also kameratechnisch und inszenatorisch und stunttechnisch ist das Wahnsinn. Aber es ist halt für mich irgendwie, irgendwas fehlt mir da. Ich brauche so ein bisschen diese Dynamik. Und das war jetzt auch in dem letzten Mission Impossible so, dass der sich instant in diese Frau verliebt hat, die er nicht mal einen Tag kannte. Und ja.
Ja. Ist dann so nicht so relatable.
Filme für Männer.
ja.
Da passiert sowas.
Ja. Ja. Aber wir hoffen, dass ihr euch auch schnell verliebt habt in einige Filme, die wir genannt haben. Vielleicht kanntet ihr schon einige, aber ich glaube, wir haben auch einige genannt, die jetzt nicht so unbedingt bekannt sind. Und wir haben auch nicht über Titanic geredet, was ganz gut ist, weil ich habe den ja immer noch nicht gesehen.
Warum eigentlich? Du hast den nicht gesehen? Was? Du! Von all den Leuten.
Ach, deswegen der Hook.
Ja.
Ach, spannend.
Das war auf mich bezogen, ja. Ich hab, jetzt haben wir es aufgeklärt am Ende noch. Nee, ich habe den noch nicht gesehen.
Shame.
Ich habe ihn auch nur einmal in meinem Leben gesehen und der war jetzt auch nicht so
overwhelming. Aber der ist ja ewig lang.
Ja, kann sein.
Ich mag halt James Cameron, aber ich weiß nicht.
Ja, also muss man nicht gesehen haben, tatsächlich.
Ja, man kann auch so aufs letzte Drittel, wo dann das Schiff sinkt.
Ja, das kennt man ja alles.
Das so. Kennt man. Das ist halt schon echt eine krasse Schnulze. Keine Ahnung. Muss nicht.
Wir hatten auch keinen DiCaprio-Film auf der. Ist interessant. Also sehr, vielleicht doch ein bisschen progressiveren Kanon hat mir jetzt aufgebaut.
Ja, ich denke mal, die Geschmäcker ändern sich auch. Was ich schon spannend finde, ist, dass man vielleicht auch sehen kann über die Jahre, wie sich Dating ändert auch.
Ja.
Und wie moderne Filme jetzt dann doch ganz anders sind. Und ich bin gespannt, je älter wir werden, wie das dann dargestellt wird, lernen sich dann die Protagonisten über Tinder kennen oder über Insta oder wie ist das? Weil unser Dating-Life ist ja super boring mittlerweile.
Ja, also was ich schöner fände auch, was sich halt nicht lukrativ lohnt, wären aber so ein paar Filme, wo es vielleicht so um Daten geht, so von Leuten, die irgendwie 60 plus sind, weil ich fände es auch mal cool, wenn man so einen Film macht. Mir fällt da jetzt gerade keiner ein. Aber fände ich mal cool. Naja, jetzt haben wir echt einiges euch an Filmen empfohlen und wir hoffen, ihr könnt da auch einiges streamen. Ich glaube, es ist immer schwierig, da alles zu finden, aber wir schreiben natürlich wieder die Empfehlungen rein und wir hören uns bald wieder bei einer neuen Folge von Your Watchlist. Tschüss!
Ciao! Tschüss.